ne, den Antrag und das sehe ich den Tag von der Landmann, ja, das geht dann immerhin einfach Vorbereitung. Beginn haben wir diesen Vers von Prahlad Maharaj rezitiert, an dem es, wo Prahlad Maharaj seine Situation so zum Ausdruck brachte. Er sagte, so ein bisschen zwischen mir und dir fließt, erfloss diese Welt. Es ist für mich unmöglich, über diesen Fluss hinwegzukommen aus eigener Kraft. Aber wenn du mich findest, wenn du deine Barmherzigkeit mir gibst durch deinen Blick, dann ist es für mich möglich. So, als ich Geburtstag feierte vor ein paar Wochen, bekam ich ein Geschenk, was ich heute mit euch teilen möchte. Ein Geschenk, aus dem so ein bisschen diese Situation herauskommt, oder diese Instruktion herauskommt, dass Krishna uns finden kann. Und er findet uns in Form des Deities. Krishna kommt als Deity in diese Welt hinein und scheint dann seinen Gnadenblick auf uns. Er schaut uns an mit seinem Blick, der voller Sudacha ist und findet uns auf diese Weise. Das Geschenk hatte, ist dieses hier? Das ist mir natürlich sehr genehm, weil in der Kindheit habe ich immer gesagt, wer kennt ihn nicht, den Mann mit dem Licht. Derjenige, der mir das schenkte, schrieb: Dies ist eine ganz besonders alte Kerzenhalterei. Sie wird benutzt, sodass man Ameisen findet. Und irgendwie war es so, dass wir schwarze Ameisen waren, auf einem schwarzen Stein, in einer schwarzen Nacht, in einem schwarzen Universum. Doch Krishna hat uns irgendwie gefunden. So, ich fand das so nice von der Idee. Ne? Also wir sind schwarze Ameisen auf einem schwarzen Stein in einer dunklen Nacht, in einem dunklen Universum. Aber Krishna in Form seines Deities kommt und findet uns. Ich finde das ein schönes Geschenk. Und das habe ich da also für euch so mitgebracht. Weil ich mir dachte, dass die Kerze ein bisschen mit uns sein sollte, um uns zu erinnern, wie Krishna auf dem Altar seinen Blick auf uns wirft und uns dann zu sich hinruft und findet. So, das ist ein schönes spirituelles Thema und soll heute das Thema meines Krishna-Katars sein. Nämlich, dass Krishna Aufmerksamkeit auf uns gerichtet ist. Wenn wir Darshan nehmen, ist es nicht so wichtig, dass wir Krishna sehen, es ist wichtiger, dass Krishna uns sieht. Ich möchte ein Beispiel heute erzählen, was mich die letzte Zeit sehr bewegt hat. Es geht um Sudama Vipra. Sudama, den Brahmana. Sudama war so arm, dass er nicht mal genug Geld hatte, um Speise einzukaufen. Und deswegen standen seine Venen an den Armen und an den Beinen so richtig mit Kraft heraus. Sudama war auch so arm, dass er nur ein Tuch hatte. Und deswegen sah er immer ein bisschen verschmiert aus. Denn er konnte das Tuch ja nicht waschen. Er wollte ja. Aber dann wäre er nackt herumgelaufen, weil er eben nur ein Tuch hatte. Eines Tages kam seine Frau auf ihn zu und sagte: Ich kann es nicht länger mehr mit ansehen. Du hast doch einen ganz, ganz wohlhabenden Freund in Dwarka. Warum suchst du ihn nicht auf und bittest ihn um ein bisschen finanzielle Unterstützung? Aber Sudama schüttelte nur den Kopf und sagte: Eine Freundschaft mit Krishna ist ganz anders. Es ist nicht so, dass ich Krishna um irgendetwas bitten möchte. Ich habe nicht den Wunsch, dass Krishna mir etwas gibt. Stattdessen habe ich den großen Wunsch, Krishna etwas zu geben. Aber wie das so die Natur von Frauen ist, wenn die etwas im Geiste haben, dann geht das auch nicht so einfach wieder raus. Und dann bringen sie ihr Anliegen immer wieder aufs Neue vor. Und sie sagte: geh doch, du hast doch einen großen Freund, Krishna. Nur Sudama dachte in seinem Herzen: Ich werde Krishna niemals um etwas bitten, aber es ist trotzdem gut, ihn aufzusuchen, ihn zu einfach mal wiederzusehen. Dann wendete er sich zu seiner Ehefrau um und sagte: Devi, gibt es irgendetwas, was wir im Haus haben, das ich Krishna mitbringen könnte? Und seine Ehefrau sagte: Absolut nichts. Wir sind bankrott. Dann sagtest du damals: Geh doch zu den Nachbarn. Vielleicht borgen sie dir noch einmal etwas. Und sie ging los und flehte die Nachbarn inständig an. Also, mein Mann geht los zu seinem wohlhabenden Freund. Vielleicht wird über Nacht unsere ganze Situation sich lösen. Dann könntet ihr nicht ein kleines Geschenk noch mitgeben. Und die Nachbarn hatten eben, weil sie auch arm waren, nur so ein bisschen Bruchreis. Bruchreis ist etwas in Indien, was Haushälter immer so in einem kleinen Topf beiseite legen. Das ist so der zerbrochene Reis. Den guten Reis benutzen sie, aber den zerbrochenen, den bewahren sie auf, falls irgendein Bettelmönch vorbeikommt. Dann wird dem aus diesem Bruchreistopf gegeben. Und so gaben sie Sudamas Frau ein bisschen von dem Bruchreis. Sudama begab sich dann auf den Weg nach Dwarka. Er setzte mit einem Boot über die Meeresenge und kam dann auf der Insel der 16.108 Paläste an. Ich bin einmal, als ich noch jung war, auch nach Dwarka gegangen. Das heißt, jetzt diese Insel, auf der Krishna seine Paläste hatte, ist nicht mehr ganz erhalten, aber ein kleiner Teil dieser Insel gibt es noch. Das heißt Beth Dwarka. Es ist eine wunderschöne Bootsfahrt. Man wird meistens begleitet von schnatternden Delfinen. Sie erzählen ganz viele Dinge. Ich weiß noch, wir saßen da mit ungefähr 50 Pilgern. Das Boot ging fast unter, es war restlos überladen. Die Delfine waren um uns herum und ich dachte besser, wir fangen einen Kirtan an hier. Und wir haben dann Kirtan gesungen und all die Leute haben ekstatisch mitgeklatscht und dann fing einer an zu tanzen und dachte ich, genau das ist jetzt also nicht angebracht. Ich weiß das genau. Und dann gingen wir auf diese Insel, das ist eine relativ kleine Insel, man kann sie also in 5 Minuten einmal von einem Ende zum anderen durchwandern. Und es gibt dort eben Tempel und auch eine Säule, die von einem der ursprünglichen Paläste Krishnas kommen soll. Ich weiß nicht, damit, die steht so, da muss man dann, die steht vor einer Wand und man geht inzwischen der Wand und der Säule durch und die dicken bleiben hängen und die dünnen kommen durch. Das weiß ich auch noch. Eine von unseren Leuten blieb also hängen bei diesen Bootspilgern. Also, daran kann ich mich noch erinnern. Anyways, als Sudama seinerzeit nach Dwaraka ging, war es eine riesen Inselstadt gewesen und sie wurde umgürtet, nicht nur von dem Meer, sondern von 6 verschiedenen beschützenden Wällen. Und da gab es dann Wachtposten, die jeweils die Gopurams, die Stadttore bewachten, von denen es auch 6 gab. Aber Sudama und die Brahmanas, mit denen er unterwegs getroffen hatte, die auch in die Stadt wollten, wurden nicht einmal gefragt nach einem Ausweis oder nach einer Identität. Die wurden einfach von den Wächtern demütig durchgebringt. Krishna hatte nämlich die Order erlassen, obwohl es so viele Feinde gibt, sodass ich aus Sicherheitsmaßnahmen eine Inselstadt im Meer gegründet habe und wir deswegen vorsichtig sein müssen, weil die Feinde so neidisch auf mich sind, dürfen Brahmanas doch untersucht durchpassieren. So Krishna, Sudama, als er dann schließlich durch das letzte Tor gegangen war, muss ich gefragt haben, wird Krishna mich überhaupt wiedererkennen? Als er dann versuchte zu fragen, wo wohnt denn Krishna, sagte ihm jemand, in diesen 16.108 Palästen. Stell dir das mal vor, du gehst zu jemandem, kommst in seine Stadt an, sagen wir, wo wollen Sie aneinander und Manjabil besuchen und die Leute in der Stadt sagen uns, er hat 16.108 Adressen. Da weiß man gar nicht, wo man klingeln soll. So, Sudama. Was? So viele Jahre? Er hat sich in 16.108 Form erweitert und mit 16.108 seiner Ehefrau jeweils einen Palast zu wohnen. So Sudama muss ich gefragt haben, mein Freund ist so gut rausgekommen, hat sich so gut entwickelt. Wird er mich überhaupt noch erkennen? Und er ging dann einfach so spontan, intuitiv, kann man sagen, auf eines der Paläste zu, es war der Palast Rukminis. Und was sieht er da, als er den Palast näher kommt? Er sieht im Tor plötzlich Krishna, der auf ihn wartet. Weil Krishna ja die allwissende Überseele ist, weiß er, wenn man kommt. Heute habe ich ein Bild gekriegt von Lord Jagannath, der auch in dem Singhadwara-Tor, das ist das Tor, was nach Osten hin sich öffnet, er auf seine Devotis wartet. Seht ihr diese Türen? Hier ist ein ganz schönes Foto im Grunde genommen. Er wartet da. Kann man es von da hinten eigentlich erkennen? Er wartet da. Auch die Devotees, die nicht reinkommen können in den Tempel, weil sie nicht in Indien geboren sind, haben trotzdem den Darshan von Jagannath, den er wartet im Singhadwana-Tor auf jeden seiner Devotees. Keiner sollte betrübt sein, dass er nicht in den Tempel kommt, denn Krishna wartet auf uns. So Krishna wartete also im Tor von diesem riesen Palast von Rukmini auf seinen Devotee. Als Sudama ihn sah, da verfiel er sofort in ekstatische entwickelt eine ekstatische Gemütsverfassung. Es gibt einen Vers, den ein Devotee gesprochen hat, als er Krishna das erste Mal sah. Der Devotee heißt Bilva Mangala Thakur. Es ist ein sehr, sehr schöner Vers. Sehr einfach, weil der Vers hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal das gleiche Wort. Das Wort ist Maduram. Maduram heißt er so sweet. Er ist so süß. Darf ich euch den Vers rezitieren? Maduram, maduram, vapurasya vibhur, maduram, maduram, vadanam, maduram. Madhugandhi mritu smritam etadaho. Jetzt genau aufpassen. Maduram, 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 maduram. Er kann gar nicht mehr weiter dichten. Er sagt nur noch maduram, 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 maduram. Der Vers besagt aus, der transzendentale Körper von Lord Krishna ist ungeheuerlich sweet, aber sweeter noch, lieblicher noch ist sein Gesicht. Doch sein sanftes Lächeln, was den Duft von Honig hat, ist das Süßeste. Also es gibt eine Steigerung. Erst Krishnas transzendentale Form, wie sie auf dem Altar sichtbar ist, aber dann ist das Gesicht ist noch sweeter und am meisten sweet ist das Lächeln, das Krishna hat. Und wenn Krishna lächelt, kommt aus seinem Mund der Geruch von Honig heraus. Ich muss immer scherzen, wenn wir lächeln und atmen, kommt aus unserem Mund der Duft der nicht ganz verdauten Pizza heraus. Auch durchaus interessant. Aber das wird Capriles daraus. Aber nicht so sweet einfach. So Krishna begrüßte seinen Devotees und er lächelte. Wie anziehend Krishna wohl sein, ihr ausgesehen haben muss. Seine Lotusfüße, sein gelber Dhoti. Dann seine ganz dünne Hüfte, die so dünn ist wie die Hüfte eines Löwen, seine breite Brust und den Schal, den gelben Schal, den er so trägt, und das ist ein unglaublich toller Kontrast bildet zu dem saphirfarbenen Körper und dann seine bimberfruchtroten Lippen, seine wandernden Augen, das schaut immer so hin und her. Die Locken und vor allen Dingen die Ohrringe, die einen sanften Schein auf seine Wangen machen, sodass die Wangen so erleuchtet sind, so voller Schein. Krishna begrüßte Sudama, indem er wieder sagt, du bist gekommen, du bist ja gekommen, du bist ja gekommen, endlich. Und dann führte er Krishna nach innen, in den Innenhof des Palastes und umarmte ihn erst einmal. Dann nahm er Sudamas Hand. Sudama, der völlig überwältigt war von der Schönheit, von der Ekstase von Krishna berührt zu werden, konnte gar nichts sagen. Und Krishna brachte ihn herein in sein persönliches Schlafzimmer und setzte sich auf das Bett nieder und setzte Sudama gleich neben sich. Und schaute Krishna Sudama so aus den Augenwinkeln an. Sudama weinte vor Glück. Was meint ihr nun, was Krishna mit Sudama besprach? Ich finde, das ist eine gute Unterweisung, was er besprach, weil wir daraus lernen können, was wir besprechen können, wenn wir einen Freund treffen. Man könnte über tausend Sachen sprechen. Worüber Krishna mit Sudama sprach, war über ihre gemeinsame Vergangenheit. Weißt du noch, Sudama?
Oh ja, sagte Sudama.
Und als der Monsun aufzog, da brauchte die Frau unseres Gurus frisches Holz, um das Jagdfeuer zu nähren. Oh ja, ich kann mich doch nicht daran erinnern. All die anderen Studenten fürchteten sich, im Monsun rauszugehen, aber wir beide gingen gemeinsam in den tiefen Wald hinein und sammelten Holz auf. Und dann überraschte uns plötzlich der Monsun. Die Gewitterwolken gossen Regen hervor, als würde es aus allen Eimern der Welt plötzlich hervorplattern. Wir mussten Zuflucht suchen unter einem großen Schalabaum. Oh ja, ich kann mich toll nicht daran erinnern. Und dann sagtest du, oh, weißt du noch, wie es so kalt wurde? Ja, Krishna. Sagte, ungeheuer kalt wurde es. Und wir zitterten und bebten, aber wir gaben nicht auf. Nein, wir gaben nicht auf, sagten zu Dame. Denn der Dienst zum Guru ist einfach so wichtig. Ja, natürlich, das sage ich auch in den vedischen Schriften, sagte Krishna. Guru Seva, so wichtig. Und so sprachen sie gemeinsam und konnten gar nicht mehr aufhören und hielten sich die Hand. Und nun in dieser Zeit schaute Krishna sich genau seinen Freund an und Sudama spürte die Augen des Herrn über sich. Und er dachte sich im Geiste, nein, niemals. Ich werde doch nicht den armseligen Bauchreis geben. Das ist ein Geschenk, was sich absolut nicht eignet. Krishna nun kann ja Gedanken lesen. Und er dachte sich, das ist ja sehr schön von Vishwanath Chakravarti Thakur dargestellt. Er wusste sofort, dass sein Freund Sudama etwas gebrochenen Flachreis gebracht hatte und zu beschämt war, den Reis als Geschenk zu geben. Er wollte den einfach nicht geben. Kann man sich ja auch vorstellen. Krishna, Sudama ging in den Palast rein, da muss alles aus Gold und Juwelen bestanden sein. Und dann wollte er einfach nicht heraus mit seinem armseligen Reis, wir würden in Norddeutschland sagen, sein Popelreis. Krishna lachte. Nein, nicht lachte. Er lächelte in diesem Augenblick, weil er darüber lachte, wie unwohl sich so da fühlte. Ich warte da, sagte Krishna. Ich werde dafür sorgen, dass du mir zeigst, was du mir gebracht hast. Dann wandelte sich Krishnas Lächeln in lautes Lachen um, weil er das so genoss. Und er dachte bei sich, wie lange wirst du noch dieses kostbare Geschenk, was du für mich gebracht hast, vor mir verbergen können? Dann sagte er laut, oh Brahmana, was für ein Geschenk hast du mir von zu Hause mitgebracht? Das kleinste Geschenk, was mir ein Devotee in reiner Liebe opfert, wird von mir als noch größer betrachtet als die allergrößte Opfergabe, die mir ein Nichtgottgeweihten bringt. Das, was mir die Nichtgottgeweihten bringen, das erfreut mich nicht. Ja, das kleinste bisschen von meinem Devotee macht mich total froh. Gib schon raus. Sudama sagte dann laut, also ich schäme mich zu sehr, denn was ich mitgebracht habe, das kann ich dir nicht mal zeigen, das ist dermaßen bescheiden. Aber Krishna sagte, weißt du, selbst wenn mein Devotee mir ein ganz klein bisschen nur gibt, wird das riesig viel für mich. Und dann zitierte er einen bekannten Vers, diejenigen, die Brahmanas sind und können mit mir checken. Patram pushpan phalanto yam yome bhaktya prayachyati tadaham bhaktyuparitam ashnami prayatatmana. Wenn man mir mit Liebe und Hingabe ein Blatt gibt, eine Blume, eine Frucht
oder Wasser, werde ich es erleben. Sudama sagt einfach, was ich hier habe, ist einfach so, so elendig. Als ich von zu Hause aufbrach, habe ich einfach nicht nachgedacht. Ich habe das irgendwie eingesteckt. Ich will es bitte nicht sagen müssen. Aber Krishna hörte nicht auf. Denn Krishna, das müssen wir verstehen, hat einen bestimmten Charakterzug in sich. Er liebt einfach das, was seine Devotees ihm geben. Das macht ihn total voller Freude. Und er will seine Devotees ermutigen, ihm ruhig das zu geben, was sie geben können. So sagte Krishna. Es mag sein, dass etwas nicht gut schmeckt oder überhaupt nicht angenehm ist. Aber wenn mein Devoti es mir in Liebe darbringt, dann werde ich es ausnahmslos, was immer es ist, genießen. Ich esse es mit großer Freude, ohne auch nur zweimal darüber nachzudenken, was es ist. Vishwanatha Chakravarti Thakur sagt, als Krishna sagte, wenn man mir mit Liebe und Hingabe ein Tulsi-Blatt darbringt, eine Blume, eine Frucht oder ein Wasser, werde ich es annehmen. Er sagt, diese drei, man kann von diesen vier Dingen drei essen. Ein Tulsi-Blatt, eine Frucht oder ein Wasser. Aber Krishna sagt, auch eine Blume werde ich annehmen. Was das bedeutet, ist, dass Krishna so begeistert wird über die Opfergabe des Devotis, dass er gar nicht darüber nachdenkt, dass man Blume eigentlich nicht isst, sondern die Blume auch aufisst. Er ist völlig verwehrt, weil er sich so freut, was die Devotis geben. In diesem Vers drückt Krishna seine unaussprechliche Begeisterung über seinen Devoti aus. Die Begeisterung macht ihn so verwirrt, dass er selbst die Blume aufisst. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich beim Lesen des Srimad Bhagavatams ein Bhagavad Gita Vers gefunden habe. Das ist richtig von der Bhagavad Gita 1:1 übernommen. Und als Sudama also hörte, wie Krishna ihn drängte und ihn versuchte zu überzeugen, jetzt schau nicht so mit matten Augen, es geht um die Liebe, gib mir einfach, was du mitgebracht hast. Da wurde er so beschämt, dass er einfach seinen Kopf voller Scham nach unten hielt. Er wagte nicht mehr, Krishna anzuschauen, weil er sich so schämte für diesen elendiglichen Bruch. Und in seinem Geist dachte er sich, o Herr, verspotte mich doch nicht. Obwohl du mich so oft darum gebeten hast und so oft nachgefragt hast, habe ich mich entschlossen, dass ich den Bruchreis dir nicht gebe. Auf der anderen Seite nun dachte Krishna, aber du bist doch mein Devoti. Du solltest das tun, was du dir vorgenommen hast zu tun, als du zu Hause warst und wir jetzt endlich den Bruchreis geben. Seht bitte, wie in diesem Austausch mit den Devotees die Natur der Devotees hervorleuchtet, aber noch heller als die Natur der Devotees leuchtet die Natur Krishnas hervor, der einfach froh ist, wenn wir mit etwas kommen und es ihm opfern. Es ist ganz egal, was es ist. Und das ist die Natur der Devotees. Die Devotees nehmen Früchte an. Wasser. Wenn man arm ist, kann man ihnen ein Glas Wasser hinstellen und Krishna ist zufrieden. Wenn man ein bisschen mehr, kann man vielleicht noch Nüsse dazu tun und Rosinen und vielleicht hier und da eine kleine Dattel. Krishna ist zufrieden damit. Er ist nicht wie ein Materialist, der also schaut, wie viel haben sie mir gegeben. Krishna ist im Herzen von jedem, besonders im Herzen von seinen Devotees, dem Sudama. Und er verstand ganz und gar, warum Sudama gekommen war und was in seinem Herzen vor sich ging. So dachte er sich, in der Vergangenheit hat mein Freund Sudama mich oft verehrt, aber er wollte niemals etwas dafür zurückbekommen. Ich habe mich jetzt entschlossen, ich werde ihm Reichtümer geben, die selbst die unsterblichen Halbgötter nicht bekommen können. Damit lehnte sich Krishna ganz plötzlich zu Sudama rüber und schnappte sich mit großer Identität den Bruchreis, den Sudama in einem kleinen Täschchen unter der Achsel versteckte. Er nahm ihn einfach, machte den Bruchreis auf und voller Begeisterung fing er an, den Bruchreis in seinen Mund zu werfen. Bis schließlich Rukmini, die Glücksgöttin, ihn schockte. Sie griff seine Hand und sagte denn, also mein lieber Krishna, das ist jetzt wirklich genug. Ich kann ihm gar nicht so viel zurückgeben, wie du von ihm genommen hast. Und dann machte sie eine leise Geste zu einer ihrer Dienerin, mit der sie ausdrückte, dieser harte Reis wird den zarten Magen meines Herrn völlig in Unruhe versetzen. Ja, das ist so einer ihrer Netzwerke. Das ist ein liebevoller Austausch, meine lieben Devotees. Ein Austausch zwischen Gott und seinem Devotee, wo wir ein bisschen die Dynamik der Beziehung verstehen können. Sudama verbrachte die ganze Nacht im Palast von Krishna, der ihn dort aufgenommen hatte, und am nächsten Morgen machte er sich auf den Weg zurück. Er wollte sich von Krishna verabschieden, aber Krishna sagte, komm, ich begleite dich. Und so gingen sie beide Seite an Seite durch Dwaraka. Schließlich nach einiger Zeit sagte Krishna, ich muss jetzt zurückgehen. Was für eine Trennung die beiden Freunde wohl verspürt haben. Heute hat mir Madame Mohan erzählt, wie er sich von seiner Tochter auf dem Flughafen verabschiedet. Was für ein herzzerreißender Abschied das wohl gewesen sein muss. Aber stellt euch jetzt mal Sudama vor, der Krishna erlangt, von dem Verhalten Krishnas total begeistert ist. Krishna hatte ihn erwartet im Palasttor. Krishna hatte ihn in sein Bettzimmer gebracht, in sein Schlafzimmer gebracht. Krishna hatte mit ihm total begeistert ihre gemeinsamen Vergangenheit besprochen und hatte dann ihn überzeugt, gegen seinen Willen den Bruchreis zu geben, weil er klar machen wollte, dass er alles annimmt von seinen Devotees, ganz gleich wie bescheiden die Opferung ist. Und Krishna hatte ihn jetzt begleitet auf den Rückweg. Wie die Trennung wohl gewesen sein muss. Und ich möchte euch etwas verraten. Krishna war sehr traurig in seinem Herzen. Aber aus einem anderen Grund, als ihr denkt. Ich möchte, bevor ich das jedoch erkläre, sehr gerne eine Frage beantworten. Warum hat Krishna Sudama nicht einfach auch eine goldene Kutsche eingeladen und ist mit seinen Pferden, allen voran Mega Pushpar, hat ihn sozusagen eine Fahrt spendiert auf seiner Kutsche? Warum sind die zu Fuß gegangen? Weil Krishna dachte in seinem Geist, das ist mein Devotee. Seine Lotusfüße sollen durch mein Königreich gehen und das Königreich reinigen. Deswegen gehen wir hier beide durch. Das ist gut für die Dwarakavasis, dass die mal sehen, was wirklich Devotion bedeutet. Und Zweiter Punkt ist, wann war Krishna so traurig, als er sich verabschiedete? Er ist doch im Herzen von Sudama. Versteht, warum war er so traurig? Der Grund seiner Trauer ist sehr sweet. Krishna dachte sich, mein Devotee hat mir ein Geschenk gegeben, was ich nicht erwidern kann. Wenn man ein Geschenk kriegt, ein schönes Geschenk, dann ist es natürlich, dass man sich denkt, ich möchte was zurückgeben. Kennt ihr das, wenn jemand euch ein Geschenk gibt und ihr sagt, oh, ich habe überhaupt gar kein Geschenk mitgebracht, was bin ich nur für ein Geizhammer? Also schuldig, ich habe überhaupt keine Liebe in meinem Herzen und schenke nie was. Das macht einen irgendwie. Aber stellt euch mal vor, ihr kriegt ein Geschenk, sagen wir mal eine goldene Schweizer Uhr oder ein Schweizer Sackmesser. Und ihr könnt nur gerade einen halben Joghurtbecher zurückschenken. Da fühlt man sich schlecht. Man erwidert das Geschenk nicht. So wertvoll. Eine goldene Schweizer Uhr oder ein Sackmesser. Man gibt nur so wenig zurück. Was ist man denn überhaupt für jemand, denkt man denn? Nur Krishna dachte genau das Gleiche. Sudama, dachte er sich, hat mir etwas gegeben, was mehr war, als er hatte. Er musste betteln gehen dafür. Aber ich kann gar nicht zu damals das Gleiche zurückgeben. Ich kann nicht mehr geben, als ich habe. Denn ich habe ja alles. Mir gehört alles. Deswegen habe ich mal die Voti schon wieder übertrumpft. Aber ich werde ihm einfach das zurückgeben, was sehr bescheiden ist. So Paläste größer als der von Brahma. Aber das meint die Voti, bedeutet das alles nicht. Der Devotee hat mir mehr gegeben, als ich ihm zurückgebe. Das war die Trauer von Krishna. Ich konnte nicht reciprocate. Als Sudama jetzt zurückkehrte, zu dem Ort, wo seine bescheidene Bettelhütte stand, sah er am gleichen Ort eine Riesenparkanlage mit einem ungeheuer großen Palast. Ich nehme an, im ersten Augenblick hatte gedacht, habe ich vor lauter Ekstase den falschen Weg genommen, bin ich wieder zurück nach Dwaraka gekommen. Aber dann sah im Palast eine Gruppe von Dienern um eine wunderschöne Frau. Und als die Frau ihn sah, eilte sie ihm entgegen und als sie ganz nah da dran war, sah irgendwie sie bekannt, kommt sie mir bekannt vor. Die Frau verneigte sich, wie die Ehefrau sich vor dem Ehemann verneigt. Und er schaute sie an und sagte, das ist doch meine Frau. Aber jetzt hat sie kostbare Saris um Goldschmuck und so weiter und sieht wesentlich jünger und vitaler aus als jemals zuvor. In dem Augenblick, wo er das dachte, merkte er, wie sich blum, sein ganzer Körper umwandelte. Er hatte nicht mehr große Venen, Hungervenen, nicht, sondern er war gesund und kräftig. Krishna hatte ihm nicht sofort einen neuen Körper gegeben, damit seine Frau ihn wiedererkennen konnte. Aber als das Wiedererkennen geschehen war, hat er ihm einen gesunden Körper gegeben. Das ist übrigens sehr interessant, wenn Krishna seine Devotees sieht. Das habe ich jetzt schon mehrere Male im Bhagavata gesehen. Da gibt er ihnen immer Gesundheit. Das ist sehr interessant. Deswegen sagen wir auch in dieser Welt, Gesundheit ist das größte Gut, was ein Mensch hat. Sudamas, was ist das hier? Das ist dein Palast, sagte seine Frau, die aussah wie Lakshmi. Krishna, du musst Krishna gebeten haben um Reichtümer. Und jetzt hat er dir ungeheuerliche Reichtümer gegeben. Nein, Sudama, ich hab keinen. Er sagte vielleicht gar nichts. Denn er hatte ja nicht mit einem Wort erwähnt, dass er finanzielle Unterstützung brauchte. Sudama blieb sein ganzes Leben sehr bescheiden und führte im Palast ein sehr bescheidenes Leben. Er dachte sich, ich bin nicht so fixt ab wie Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj kann in einem Riesenpalast im Krishna-Bewusstsein sein, auch wenn er die Reichtümer genießt wie ein König. Aber ich halte mich mal lieber zurück und sonst berauscht mich diese Reichtum und ich bilde mir etwas ein. Und er dachte, dies ist das Geschenk meines Freundes. Man sehe nur, der Herr sieht selbst seine größte Segnung als unbedeutend an. Und wenn ihm jemand auch nur den allerkleinsten Dienst darbringt, sieht er diesen Dienst sehr, sehr bedeutend an. Ich will meinem Herrn Leben für Leben einfach nur dienen. So dachte sich Prahlad. Ich habe ihm nur so wenig gegeben, aber Krishna dachte, das ist so viel. Und obwohl er so viel gibt, denkt Krishna, das ist so wenig für meine Devotee. Er denkt genau andersherum als ein Mensch. Und ich habe dem Herrn nur eine Handvoll und ganz armseligen Reis, den kein normaler Mensch mehr isst, sondern nur die Bettler zu sich nehmen gegeben. Und der Herr hat mich angeschaut und war total begeistert von mir. Er war so begeistert, dass er sich rüberlehnte und mir mit Gewalt diesen Reis, um dessen Willen ich mich so schämte, einfach wegnahm. So, ich habe diese Vorlesung einmal gegeben. Zuletzt hatte ich sie in England gegeben. Und ein Devoti fragte mich, das war ein Devoti aus Indien, ein Hindu, ja, also heißt das, wenn man Krishna was opfert auf dem Altar, dass er einen verlässt, der zurückgeht. Also ich opfer Krishna schon seit so langer Zeit, aber ich wohne immer noch in Moon Street 7 und nicht in einem großen Palast, während die Königin nichts opfert und im Buckingham Palast residiert. Shukadev Goswami, habe ich Ihnen gesagt, hat diese Frage beantwortet. Shukadev Goswami sagt, Krishna gibt kein Reichtum zu einem Devotee, dem es noch an spiritueller Einsicht mangelt. Denn Reichtum kann einen total verwehren und man kann dann von der spirituellen Ebene runterfallen. Shukadev Goswami sagt es genauso. Ein Devoti, dem es an spiritueller Einsicht mangelt, gibt der Herr nicht den wundervollen Reichtum dieser Welt. Er gibt ihm also keine Power, wie es Könige haben, und auch nicht den Reichtum von Königen. Stattdessen weiß der ungeborene Herr in seiner unbegrenzten Weisheit sehr wohl, wie sehr man durch Stolz verwehrt werden kann und wie dieser Stolz dafür sorgen kann, dass reiche Menschen einfach total auf die materielle Ebene kommen. Das sieht man auch. Diese reichen Schnösel sind oft so verwehrt und bilden sich so viel ein auf ihren Toyota Super 3000 oder wie ihre Autos heißen, und sind so wenig aufgeschlossen für echtes spirituelles Leben. Deswegen gibt Krishna nicht jedem, der damit nicht umgehen kann, materiellen Reichtum und materielle Power. Wenn ihr euch mal anschaut, es gibt in unserer Bewegung Devotees, die sind unglaublich reich und unglaublich powerful. Ihr Wort reicht aus, um tausende Menschen in Bewegung zu setzen. Und zum Beispiel His Holiness Jayaprataka Maharaj, der hat mir vorgeschlagen, dass wir sollten zusammen ein Stadion bauen in Mayapur für 50.000 Menschen, die dann Kirtan machen können. Da habe ich gesagt, Maharaj, wie kriegen wir solch ein Stadion voll? Und er sagte, ich brauche nur einen Anruf nach Bangladesch zu machen, dann ist das gerammelt voll. Und er hat so viele, 50.000 Schüler, kein Problem für Jayaprataka Maharaj. Und die bauen riesige Tempel, wo die also darf man gar nicht laut sagen, wie viel die kosten. Das weiß ich auch gar nicht. Also riesig. Und sind aber trotzdem noch, wenn heute Padma Purusha beschlossen, den Schluss fasst, ich will Jayaprataka Maharaj sehen und will ihn fragen, wie ich ein entschlossener Devotee werden kann. Würde Jayaprataka Maharaj dich sofort empfangen. Aber wenn du das beim Besitzer der Hilton Hotelkette versuchst, wirst du wahrscheinlich abgewiesen werden. So, ich glaube, dieses Lila erzählt uns sehr schön, wenn der Herr auf jemanden schaut, dann sieht er niemals die Fehler, die man hat. Er sah nicht, dass das Bruchreis war. Gurgobinda Maharaj hat gesagt, es war Svetreis. Denn Sudama hielt es unter der Achsel in so einem kleinen Tuchbeutel und schwitzte ja vor Aufregung. Was, wenn er das findet, wenn Krishna das findet? Der war total durchgeschwitzt. Also salzig, das ist ja noch ganz gut, aber das auch voll mit Schweiß. Aber Krishna aß es trotzdem. Ich glaube, in Dedi, Krishna hatte Sudama wahrgenommen, seine Augen waren auf ihn gefallen. Und das ist der ganze Punkt unseres Seminars. Wenn die Augen Gottes auf jemanden fallen, Dann ist er unglaublich bereichert. Ich habe mit jemandem heute gesprochen. Er sagte mir, was ich habe mir mein Leben immer spirituelle Emotionen gewünscht. Aber ich bin nicht besonders begnadet mit spirituellen Emotionen. Ich bin mehr so wie ein harter Klotz. Aber als die Tür offen ging und der hochgeborene Priester seine Zeremonie machte und ich mit meiner Opfergabe vor Krishna kam, da spürte ich so starke spirituelle Emotionen, dass ich anfangen musste zu weinen. Das ist ein großes Geschenk, diese spirituelle Emotion, weil wenn man spirituelle Emotionen hat, dann wird man angezogen zu Krishna. Und man ist nicht mehr so angezogen zu den Dingen der Welt, die einem ja nicht die gleiche Freude und Intensität geben kann. So beim Dedi-Worship kann man durchaus merken, wie plötzlich die Augen Gottes auf einem sind und man dann endlich mal in seinem harten Herz spirituelle Emotion verspürt. Das ist selbst für einen neuen Gottgeweihten möglich. Der hat dann, man nennt das Baba-Bas, ne? Der Schatten vom Baba kommt. Das ist hier schon mal ganz gut, wenn der Schatten da ist, kann die Substanz nicht so weit weg sein. Ja. Und diese Geschenke, die gibt Krishna an die Devote, der ernsthaft für ihn surft. Mir ist das auch heute aufgefallen. Ich mache sonst das nie, dass ich losgehe und und Blumenpflücke. Nicht, dass ich schrecklich atheistisch bin von der Einstellung, aber ich habe mich so spezialisiert auf andere Dinge. Als ich jung war und in Indien war, habe ich oft Lotusblumen gepflückt. Einmal, weiß ich noch, bin ich durch einen Teich gewartet, wo lauter Schlangen drin waren. Das war mir egal, weil in der Mitte Lotusblumen standen für die Gonika-Dedis, die wir verehren. Ich bedauere das eigentlich, dass ich von dieser einfachen Devotion, was ich jetzt immer Bücher schreiben muss und so komplizierte Sachen machen muss, wo ich so einfach gestrickt bin. Aber heute habe ich mal wieder Blumen gepflückt für Krishna. Einfach nur für Krishna. Und ich fühlte so eine große Freude, so eine große Erwiderung. Ich spürte wirklich die Augen Gottes aufgehen. Und das ist was, was wir in diesem Deity Worship Seminar Murti-Seva erfahren können, oder was wir, worum es eigentlich geht, diese unglaubliche Wichtigkeit, Krishna in unser Zuhause einzuladen, als Murti, und ihn zu verehren, aber nicht mit einem kühlen Herzen, sondern mit einem Herzen, wo wir sagen, hier Krishna, das habe ich nur für dich gedacht, it's just for you. Nicht? Und dann ist Krishna sofort sehr begeistert und weckt mit seinem Blick auf uns. Und diese Sudama-Episode, die finde ich so nektarhaft. Ich wollte sie euch einfach mitteilen. Sudama Vibraki, Shri Krishna Bhagavan ki, Sandipani Munis Ashram ki, Gaura Premanandi Hari Krishna. Wir werden jetzt 5 Minuten Pause machen und dann werde ich euch aus der Schweiz entführen. Wir haben eine sehr, sehr schöne Dir-Serie zusammengestellt von unserem letzten Vrindavan-Aufenthalt, wo wir ein Bild zeigen werden, was bisher noch nie in der westlichen Welt gesehen wurde. Haridev in seinem Kopen. Wir werden dazu singen und alles möglich machen. Ich würde sagen, dass wir auch, wir sind noch gut in der Zeit, dass wir, ihr könnt hier, oder wollen wir, warum singen wir nicht? Wir sind gerade so schön in Stimmung. Ein Platz, ja, warum Guru Shata, du kannst ja hier kommen.
Hare Hare.
Wird erhellt durch unzählige viele Worte,
auf spiritueller Glückseligkeit. Denn darin wird gekühlt durch den süßen Nektar der spirituellen Liebe. Und darin ist angefüllt mit Wunschwollen und viel, viel, wie verrückt, zwitschernde Vögel. Wessen Herz wird nicht zu Sri Sri Radha Krishna laufen, die ewige transzendentale Spiele in diesem Vrindavan genießen. Der transzendentale Wald von Vrindavan ist noch höher als Mathura und noch höher ist der Wald von Vrindavan als der Wald von Vrindavan ist Govardhan-Hügel. Denn der Govardhan-Hügel wurde hochgehoben durch die göttliche Hand von Sri Krishna und war der Ort, wo verschiedene liebevolle Spiele stattfanden. O Giriraj Maharaj, von dem mondähnlichen Gesicht von Srimati Radharani kamen die folgenden Worte: Dieser Hügel ist der beste von all denen, die bekannt sind als Haridas, als der beste Diener von Hari. In der Mitte von diesem Govardhan-Hügel findet ihr Haridev. Haridev ist eine Form von Narayan, aber als die Gopis zu ihm kamen, schmolzen seine zwei extra Arme weg, sodass er als Krishna da war. Und dies ist ein ganz seltener Darstand. Lord Chaitanya tanzte vor Haridev so ekstatisch, dass all die Brijbasis erstaunt und verwundert wurden. Und Haridev sieht so aus, dass man auch total erstaunt und verwundert ist. Seht ihr, was für ein wunderschönes Kopi der Herr hat. Oh Govardhan, bitte gebe mir einen Wohnort an deiner Seite, sodass ich ganz leicht die wundervollen, liebenden Sri Sri Radha Krishna sehen kann und ihm dienen kann. Hier seht ihr euren ersten Darshan von Giriraj. Giriraj sieht sehr, sehr mystisch aus. Ein Grund, warum seine großen Steine so brüchig erscheinen, ist, weil er sich vor Ekstase immer schüttelt. Das ist ein rares Bild von oben, wie von oben aussieht. Wenn die Sonne am Osten durch die Bäume der Giriraj strahlt, dieses ganz besonders schöne Haus und erinnert einen an Srimati Radharani. Ja, wenn man bei Giriraj ist, scheint es so, als wäre Krishna gerade um die Ecke, als würde er gerade kommen. Aber wie gesagt, man kann Krishna nicht mit den Linsen einer Kamera wahrnehmen. Deswegen haben wir hier lieber so von oben geknipst. Wenn Srimati Radharani auf dem Govardhan-Hügel einen goldenen Stein sieht, dann sieht sie diesen. Falsch. Wenn auf dem Govardhan-Hügel Sri Krishna einen goldenen Stein sieht, dann betrachtet er diesen Stein als seine Geliebte. Genauso ist es umgekehrt. Wenn Krishnas Geliebte einen Saphir sieht auf dem Govardhan, denkt sie, das ist mein Liebhaber. Radha und Krishna treffen sich immer am Govardhan-Berg und seine Steine bilden eine Couch. Nur möchtet ihr denken, ja, aber das ist doch wahnsinnig hart, wenn man auf einem Stein sitzt. Falsch. Giriraj's Steine, sie werden ganz weich vor Liebe und sind deswegen absolut geeignete Sitzbänke für das göttliche Paar. Govardhan. Das jugendliche Paar Shishirada und Krishna spielen herrliche Spiele in jeder einzelnen deiner Höhlen. Ich bin deswegen sehr begierig geworden, Radha Krishna dort zu sehen. Bitte erlaube es mir, in deiner Nähe zu wohnen. Hier seht ihr ein paar heutige Höhlen. Es gibt sehr schöne Höhlen, dort, wo man vom Govinda-Kult geht. Alles lädt einen ein, wie das auf der Höhle. Manchmal, so sagt es, ist Giriraj so ekstatisch, dass er schwitzt, wie hier. An der Seite von Giriraj gibt es mehrere Seen und einer davon ist, wer weiß, wo es ist? Govindakund, genau. Da habe ich sie aneinander und Ragnamanjari einmal besucht mit vielen Gästen aus der Schweiz. Da sind oft gerade Kanaialaden, die freuen sich besonders am Govindakund. Es gibt in dieser Gegend diese unglaublich schönen Frauen. Und wisst ihr, was das sind? Wunschbäume. Im Ernst, du kannst doch hinkommen, dein Haupt auf die Wurzel legen und einen Wunsch aussprechen. Und wenn Krishna denkt, du bist reif genug, ihn zu empfangen, kriegst du ihn erfüllt. Oh Govardhan, du bist die unvergleichliche Glücksquelle für die Männer, die Frauen, die Vögel, die Tiere und alle Lebewesen von Braj. Hier seht ihr einen Schweizer Devotee, AC Baba, der seine Ehrbietung zu Giriraj macht. Und Giriraj badet ihn in ein Licht aus Barmherzigkeit. Oh Govardhan, mach selbst mich armselig tropfen zu einem würdigen Empfänger von Krishnas Liebe. Um den Govardhan-Berg gibt es ganz tolle Einsiedeleien, wo Sadhus leben. Hier zum Beispiel in der Nähe vom Airavatas Fußabdruck. Oh Govardhan, bitte gebe mir einen Wohnort direkt an deiner Seite. Seht diese glücklichen Papageien, die wohnen direkt an der Seite von Giriraj. Mit seinen nahegelegenen Waldhainen und den ganz vielen Nektar-tropfenden Blumen scheint der Kusum Sarovar See mit großem Glanz. Wow! Das ist ehrlich gesagt mein Lieblingslicht. Kusum Sarovar heißt der See der blühenden Blumen. Jede einzelne der Blumen ist es bestimmt, in der Zukunft eine Gopi zu werden. Hier sind die Fußabdrücke Radhas am Kusum Sarovar. Die Devotis, die zu diesen Seen kommen, wissen, dass sie eine ganz besondere Kraft haben. Narada Muni wollte einst in das Spiel Krishnas gehen und das sehen und wurde von Vrindadevi zu diesem Kusum Sarovar gebracht, wo er ein Bad nahm und dann herauskam, nicht mehr als Narada, sondern als Naradi, eine Gopi. einfach dadurch, dass er einmal in den Kusum Sarova badete, bekam Narada Muni die Form einer Gopi. Das Kusum Sarova. Radhakund und Syamakund sind dort als zwei liebesgefüllte Augen. Sie sind eine große Flut von Nektar. Nektar der Schönheit. Sie sind zwei wunderschöne Wurzeln, aus denen Sweeter Devotional Service hervorwächst. Das heißt, wenn man am Radhakund wächst, entsteht eine Pflanze im Herzen, die zu Krishna wächst. Sridhari! Das Ziel Radhakund, eine besonders schöne Aufnahme. Einmal im Jahr kommt aus den drei Quellen, die Radhakund nähren, eine Milchflut. Und dann wird alles milchig da. Und wenn man das jetzt abschöpfen würde, würde man trinkbare Milch haben. Das ist einfach wie der Kund Radha Krishna dient mit einem Milchabhishek. Das ist also kein Photoshop, das kann man so sehen auch. Aus ihrer großen Güte zu den Menschen, sodass sie direkt ihre Süße kosten konnten, sind Radha und Krishna zu diesen beiden Seen geworden. Die Goldgeweihten scheinen voller Glück und baden in diesen beiden Seen. Und sie baden auch in ihre Beats. Das ideale Bad im Radhakund verläuft so. Erst einmal setzt man sich an die Stufen und betet. Dann macht man eine kleine Opferung. Und dann verneigt man sich. Dann nimmt man das Wasser und besprenkelt damit die Sinnesöffnung. Und dann nimmt man respektvoll ein Bad, wobei man versucht, nicht als erstes mit den Füßen reinzukommen. Das braucht ein bisschen Geschick. Und dann geht man raus aus dem Radhakund, macht das gleiche beim Syamakund. Und nachdem man im Syamakund gebadet hat und rauskommt, nimmt man ein abschließendes, das heißt zweites Bad im Radhakund auf ihn. Und dann wird man gebadet. Aber Bhaktivinoda Thakur sagt, man kann eigentlich nicht baden in seinem physischen Körper, man sollte in seinem spirituellen Körper baden. Das ist der Captain von Radhakund, Raghunatha. Nee, das ist, glaube ich, Sri Chaitanya Mahaprabhu, der dort im Beitag in seinen Sitzplatz hat. Die Devotis scheint voller Glück, wenn jemand bat von Radhakund. Der scheint richtig. Möge der sehr duftende Radhakund zu meiner Zuflucht werden. Ihr seht an den Ausdruck der Devotis, dass die von Bhakti im Herzen berührt worden sind. Seht ihr, wie seine Augen leuchten? Die Weisen sagen, wenn man zu diesen beiden Seen geht, geht man direkt zu Radha und Krishna. Es gibt viele Tempel im Radhakund, hier ist Radha Govinda. Palarani in der Gopavish, also der Gewand eines Kuhhirten-Jungen mit einem Kuhhirten-Stock. Und hier, das finde ich ein schönes, besonders schönes Bild, das ist ein Kutier von einem von der Welt zurückgezogenen Asketen, ein Baba, der dort lebt. Radha und Krishna sehnten sich danach, sich zu trennen, aber waren gezwungen, getrennt voneinander zu bleiben. Deswegen nahm Radha und Krishna schließlich die Form von Radhakund und Syamakund an. Auf diese Weise haben sie sich mit dem Nektar des Trennens überflutet. Da gibt es das Sangam, der Mittelpunkt, wo Radhakund und Syamakund sich, also unter den Treppen, Treppenstufen. Das Sangam ist dort, seht ihr, wo das so erleuchtet ist, und da gibt es, dahinter ist Syamakund, und da gibt es so ein Durchfluss sozusagen unter diesem Sangam, und da treffen die sich einfach immer. Mein sehr lieber Radhakund. Ja, möge der sehr liebe und duftende Radhakund meine Zuflucht sein. Wer in diesem See badet, der schafft sofort im Land seines Herzens einen Wunschbaum reiner Liebe. Sehr poetisch ausgedrückt, man badet dort und im Herzen steht dann Liebe zu Krishna. Sehr ergreifend. Und zum Schluss möchte ich euch auf eine kleine Wanderung durch Braj hindurchführen. In unserer Tradition ist es so, dass schon Uddhava durch Vrindavan wanderte und überall die Fußabdrücke Krishnas sah. Und so haben alle die Bodhis nach ihm immer wieder eine Wanderung durch Vrindavan gemacht, wobei sie gechantet haben. Möge der Staub von den Füßen einer Gopis deine Unterstützung sein. Chante Radha Govinda, sagt man. Radha Govinda! Erleichtert, indem du Braj lebst in deiner ewigen spirituellen Form und chante Radha Govinda. So, dieser Staub, den soll man nehmen und der braucht man nicht zu essen. Der ist so gut. Wir werden jetzt durch den Staub von Vrindavan gehen. Krishna, Krishna, Hare, Hare. Hare Rama.
Emotion ist, dann fragt er folgendermaßen ein Brajvasi. Das kann sein. Oh
Bewohner von Braj, wo liegt denn hier Sevakunj? Wo ist Nidovan und wo Vangsivat? Der Brajvasi Bhakta nimmt ihn dann bei der Hand und führt ihn zu Sevakunj. Wenn der Devoti dann in Sevakunj ankommt, fällt er im Hof nieder und fängt an, auf dem Boden zu rollen und ruft aus: Wie wunderbar! Dies ist der gleiche Ort, wo Rasika Shekhar Vrajendanandana den Lotusfüßen unserer verehrenswerten Herrin Srimati Radhika Dienste darbrachte. O Sevakunj, o Staubkörnchen von diesem Ort, o Sprösslinge und Bäume von diesem Ort, bitte seid so gütig und gebt uns eure Barmherzigkeit. Wann, oh wann, werde ich die Barmherzigkeit von Sevakunj erhalten? Man nennt das Zuneigung für die Orte, wo der Herr wohnt. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Sacred Space ist ein Ort, der nicht mit Luft gefüllt ist, sondern mit Hingabe, mit Devotion. Dieser heilige Raum im Herzen ist voller Hingabe. Und wenn man da reinkommt, spürt man eben diese Hingabe. Und das ist etwas, was man auf einem Besuch von Vrindavan sehen kann oder erfahren kann, wenn man wenn das Dharma die Tore aufmacht. Und wir haben jetzt noch morgen einen sehr wichtigen Tag vor uns, wo wir sehen möchten, wie die Tore von Krishna aufgemacht werden, von seiner Acharika-Form. Was wir ja bisher gemacht haben, war, und was wir gelernt haben, ist das, was
vor dem Altar stattfindet. Morgen werden wir diskutieren, was im Altar stattfindet. Diesen Bereich, der auch mit dem Herzen verbunden ist. Und genau wie auf dem äußeren Altar, da stellen wir einen Thron hin und bitten, tun die Detis dort aufstellen, so wollen wir in dem Herzen als Devotis auch einen Thron errichten, den Krishna bekommt. Und wie wir uns Krishna in diesem Herzensthron, also auf dem Altar unseres Herzens nähern, das werden wir morgen lernen. Es ist sehr spirituell, sehr schön, aber ich glaube, wir alle haben so ein bisschen. Also ich fand das eigentlich sehr schön. Ich habe das erste Mal auch ehrlich gesagt gemacht. Nein, das stimmt eigentlich jetzt nicht. Stimmt nicht. Ich wollte gerade reflektieren, dass wir. Ich wollte sagen, dass ich das erste Mal das gemacht habe, dass ich die Devotis gebeten habe, etwas für Krishna zu geben. Und das haben wir eigentlich schon in den Schweizer Ferienlagern gemacht, als du noch nicht in der Hand der Tantrika war. Da hat man solche Sachen gemacht. Ja. Und weil das sehr, sehr schön war. Man merkt wirklich, wie Krishna sofort auch respondet. Das, was wir zuletzt gezeigt haben in diese Dias, war eine Tour, die Gaurahari leitet, eigentlich jährlich. Er hat schon viele Devotis dazu auf diese Tour mitgenommen. Es ist eine Tour durch die 8 Dörfer der Gopis. Es sind ganz entlegene Dörfer, wo also kaum Westliche hinkommen. Da geht man so richtig in diese Braj-Kultur rein. Da erlebt man das. Richtig. Da haben wir einen kleinen Parikram gemacht durch die 8 Dörfer zwischen dem Govardhan-Retreat und dem Vashana-Retreat. Das ist das Holy-Name-Retreat im Vasana und dem Govardhan-Retreat im Govardhan. Was empfindet ihr, wenn ihr Bilder von Vrindavan seht?
Sehnsucht.
So ist wie eine Sehnsucht, man möchte mal dahin. Was empfindest du schon mal?
Heimweh.
Heimweh, so wie Heimweh, ja? Das ist hier nicht beabsichtigt. Das ist. Du musst mir besser in den Kopf tun. Was sehr wichtig ist, wenn Damen. Wenn es wirklich ein Ort, der nicht auf der Retina, wie nennt man das, dem Bindegewebe im Auge, sich widerspiegelt. Also es ist wirklich ein mystischer Ort und ich möchte euch bitten in eurem Leben, haltet Vrindavan heilig für euch. Das muss man sich manchmal bemühen, wenn man da zum Beispiel hinkommt und sich falsch benimmt, dann zeigt sich Vrindavan von einer eher abweisenden Art. Vrindavan wird eigentlich als der persönliche Form Gottes angesehen und man muss sehr vorsichtig sein. Aber wenn man das richtig macht, und zum Beispiel, wenn wir pilgern, dann singen wir immer. Wir singen bis zum Schluss der Pilgerreise und reden dazwischen dann halt nur aus den Schriften. Weil Vrindavan, das hatte Prabhupada uns einmal eingeprägt, ist ist nicht ein Punkt auf einer Landkarte, also ein Ort in der weltlichen Geografie, sondern wirklich ein Bewusstseinslevel. Wenn Vrindavan dient, jeder
Krishna. Deswegen es ist sehr wichtig, in Vrindavan eben nicht zu kommen wie ein Tourist. Man muss Service machen, ob man Kirtan-Service macht. Wir haben jetzt eine kleine Charity, eine kleine Wohlfahrt gegründet, die Braj Care. Wenn wir zurückkommen von der Schweiz, werden wir die letzten Texte noch für die Webpage machen. Das ist eine Charity, die den Bewohnern von Vrindavan oder den Menschen, die in Vrindavan Zuflucht gesucht haben, dient, indem wir für sie Nahrungsmittel bereitstellen, ihre Häuser, die manchmal Löcher haben, also die Kutiers, die Bajan Kutiers pflücken. Wir wollen auch, wir bemühen uns auch mit uns zu beteiligen an dem Säubern von den Vrindavan und so weiter und so fort, Wastewater Management und so weiter. Weil mir ist es so klar geworden, nach Vrindavan zu kommen, kannst du nur durch Service. Es geht nur durch Dienst. Wenn du da als Tourist kommst, dann ist es so etwas wie die Hoichi-Indianer, die gehen einmal zu ihrem Paradies, Virikada heißt das, glaube ich, und die ernten dann ein bisschen Peyote und kommen zurück. Und das heißt dann für sie, man darf sich nicht zu lange im Paradies aufhalten, man muss schnell wieder fliehen und zurück. Aber Vrindavan, wenn du in Vrindavan bist, was du da lernst, ist nicht, dass du deine Welt verlässt und dann einen heiligen Ort aufsuchst und dann wieder in deine Welt zurückgehst, wie es diese Indianer tun in ihrem Konzept von Pilgerreise. Wenn du in Vrindavan hingehst, versuchst du eigentlich im Kreise zu gehen. Das heißt, du gehst nach Vrindavan und gehst dann zurück und nimmst Vrindavan mit, wo du hingehst. Wie Lord Chaitanya Mahaprabhu nach seiner Pilgerreise nach Vrindavan sagt, er Vrindavan überall. Ein Kreis hört hier niemals auf, er fängt immer von vorne an, aufs Neue. So ist in der Vrindavan Pilgerreise, der Sinn davon ist, das wird manchmal nicht richtig verstanden von den Bodhis, die nach Vrindavan gehen. Der Sinn davon ist, dass man Vrindavan mitnimmt und dann in seinem Leben einführt und im Vrindavan lebt. Und nachdem man mehrere Male im Kreis gelaufen ist, erstmal in Vrindavan und dann außerhalb von Vrindavan, indem man Vrindavan verlässt und wieder in die Schweiz oder in meinem Fall nach Deutschland zurückkehrt, dann wird das zu einem großen Kreis, dem Kreis des Krishna-Bewusstseins irgendwann, wo du immer im Vrindavan-Bewusstsein schlussendlich bist. Also man sollte nicht von Vrindavan zurückkommen und somit Vrindavan verlassen. Man sollte Vrindavan mitnehmen. Und so ist das bei dem ganzen Bhakti-Prozess. Wir versuchen, indem wir unser Bewusstsein mehr und mehr vertiefen in Bhakti-Dinge, wie dieses hier, das ist ein kleiner Marathon für 2 Tage, versuchen wir eines Tages dahin zu kommen, dass unser Bewusstsein schließlich nur noch in Krishna drin ist. Und das ist der Sinn der Bhakti-Übung. Du gehst nicht zurück zu deinem weltlichen Leben, lebst dann weltlich und dann, okay, jetzt mal wieder ein kleiner Spurt ins Krishna-Bewusstsein. Du versuchst dein Bewusstsein zu färben und zu verändern, sodass du nur noch im Krishna-Bewusstsein drin bist. Das ist das Geheimnis des Panchanga-Bhaktis, des Weges, den wir vorgestellt haben in diesen 6 Seminaren. Gut, ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, was machen wir jetzt? Also, es ist schon wieder so spät. Dann kommt gleich die langweiligste Tätigkeit: Schlafen. Ich möchte euch alle ganz herzlich einladen. Wir haben ein Ananda Chaitanya Rangini und dann Syamananda Namanjari und unser Team, wir haben ein ganz neues Konzept von einem Bhakti-Retreat geschaffen, was wir gerne vorstellen möchten. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr alle kommen könnt. Es sind 7 Tage in den, im Schweizer Himalaya, hast du geschrieben, glaube ich, in den Alpen. Und da geht es nur um Singen und um Krishna-Katha und wahrscheinlich auch den Namen. So ein bisschen. Also ich kann mir das nicht verkneifen. Da müsst ihr unbedingt kommen. Habt ihr irgendwelche Fragen, die ihr stellen müsst? Ihr schaut mich so an und ich schaue so an, ich weiß gar nicht, ob ich aufhören soll oder weitermachen soll. Ja, Harikrishna, wie ist dein dritter Name noch einmal?
Konstantin.
Konstantin, genau, Konstantin, ich kann mich erinnern. Konstantin, ja, Konstantin.
Sache mit den Namen mitnehmen. Es ist ja eigentlich auch so, wenn man in den Tempel geht, dann nimmt man ja auch immer was mit und versucht das anzuwenden. Aber was mir ein bisschen schwerfällt, das ist auszuhalten, was man eher aufgibt oder wo, was man eher umwandelt in den Krishna-Bewusstsein. Es gibt viele Dinge, die einem auch so förderlich sind für sein Leben, wie irgendwelche Sportarten oder sowas, ne, um sich fit zu halten oder so. Oder ja, manchmal muss man auch seinen Kontakt mit seiner Familie halten, um ein bisschen seinen Respekt zu halten, ja, seinen Bruder oder so, was nicht direkt mit Krishna-Bewusstsein verbunden ist. Aber die Frage ist, wo ist so die Grenze, was man aufgibt und was man umwandelt? Wie kann man das besser finden?
Das kann man sehr leicht finden, wenn man die 2 Arten von Bhakti versteht. Da gibt es Mukhya Bhakti, das ist direkte Bhakti, was wir jetzt machen, also über Krishna sprechen, Krishna verehren und so weiter. Und dann gibt es Gona Bhakti, das ist indirekte Bhakti. Das sind die Dinge, die du eben erwähnt hast, die Dinge, die einem helfen, Bhakti auszuführen. Zum Beispiel, dass man Wanderung macht oder Sport, um fit zu bleiben. Das kann als Guna Bhakti angesehen werden, dass man Familienkontakte pflegt, mit dem Ziel, dass das einen unterstützt im Krishna-Bewusstsein. Also die Grenze, wo ist es, was kann man noch annehmen oder was sollte man lieber besser aufgeben, ist einfach leicht zu finden mit einer einfachen Überlegung. Was hilft mir von dieser Welt, mein Krishna-Bewusstsein auszuführen? Was ist förderlich in dieser, für mein Leben? Und dann, das sollte man annehmen, und das, was hinderlich ist für mein spirituelles Leben, sollte man nach und nach aufgeben. Mhm. Aber die Welt per se geben wir nicht auf in der Bhakti. Das macht die Jnana-Tradition, die Yoga-Tradition. Wir nehmen das, was in der Welt förderlich ist, für die Entwicklung von unserem Krishna-Bewusstsein an. Zum Beispiel werdet ihr gleich ein Abendessen bekommen. Das ist förderlich für euer Krishna-Bewusstsein. Und ich habe da sehr viel dran gearbeitet, persönlich, und arbeite jetzt sehr viel auch noch dran. Ich habe so diesen vedischen Weg entwickelt. Das ist eine Lebensart, wie man in dieser Welt leben kann und was man von dieser Welt eben mitnimmt, damit man stark und für seine spirituelle Praxis ist und nicht so ausgelaucht und Schwierigkeiten hat im Leben. Das ist sehr wichtig. Und auf diesem vedischen Weg sind 5. Wir sind 3 Wege Gona Bhakti und 2 Wege Mukhya Bhakti. Man muss einfach dir die Frage stellen, wann ist der Kontakt zu meiner Familie förderlich? Oder du solltest ihn so machen, dass er förderlich ist. Wenn du zur Familie kommst, nimmst du einfach Prasadam mit und schweißt ihn mit Prasadam, schön Krishna-Keksen von solchen Leckereien und versuchst vorsichtig das Krishna-Bewusstsein zu ihnen nahe zu bringen, und wo es nicht direkt möglich ist, weil sie vielleicht in diesem Augenblick noch andere Themen haben, dann zeigst du einfach einen guten Charakter als Devotee, tolerant zum Wesen, hilfsbereit und so gute Eigenschaften. So, das kann man Ich würde, weil ich sehe, du bist Konstantin, ein Devotee, ein neuerer Devotee, das kann man gut dann in Einzelfällen, wo man sich nicht so klar ist, ist das förderlich, oder soll ich das vielleicht aufgeben? Das ist gut mit Devotees, die schon ein bisschen erfahrener sind und die da durchgegangen sind, selber zu sprechen, sie zu befragen. Tipps. Ja, aber das ist ein ganz wichtiges Thema. Tree of Life. Den Baum des Lebens. Jeder von uns hat von Krishna einen Baum in die Hand bekommen. Seinen physischen Körper, seinen feinstofflichen Körper, bestimmte Gemütshaltung, die wir mitbringen. Und das muss alles gefördert werden, sodass es uns, dass es lebt und letztendlich aufblüht im spirituellen Leben. Ein großer Wissenschaftler. Großes Thema. Anyways, bald werden wir wahrscheinlich, kommt das auf Internet, dieser ganze vedische Weg. Also wir haben da so eine tolle Idee und dann könnt ihr schon bald lernen, gucken, ohne auch zu Seminaren zu kommen. Ich werde nämlich für Devotees, habe ich mir vorgenommen, diese Dinge, diese Gona oder indirekte Bhakti, nur ganz wenig zu machen. Ich möchte mehr über Krishna sprechen, also über den Heiligen Namen, also direkte Bhakti. Aber ich möchte Lehrer finden, die das Gona Bhakti unterrichten können, weil ich glaube, dass viele Devotees noch im Krishna-Bewusstsein wären, wenn sie nicht ausgebrannt wären. Das ist immer entweder auf der gesellschaftlichen, der sozialen Ebene muss ich ausbrennen, oder der emotionalen Ebene oder der physischen Ebene. Das muss jetzt einfach gestoppt werden, sonst werden wir nicht mehr. Gut. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt so ein bisschen in Richtung Küche schauen, ob da noch ein paar gute Sachen sind, dass wir und dann. Sind noch ein paar Sachen da?
Ja.
Gut. Ich würde ganz kurz Madhu, Priya und Bharati bitten, ob ihr ganz kurz bitte zu mir kommen könnt. Jetzt gleich hierher. Gut. Hare Krishna, dann gute Nacht und wir sehen uns morgen. Actually, das weiß ich jetzt nicht, wie es ist. Wollen dann nicht mitgehen. Genau, das kann ich dann ja gleich. Um 6 Uhr, wie gehabt, zur Japa. Es ist gut, wenn ihr kommen könnt. Wenn ihr aber aus irgendeinem Grunde verzögert seid, bitte seid spätestens um 7.30 Uhr da. Also 7 Uhr wäre das Zweitbeste und das Drittbeste ist 7.30 Uhr. Hare Krishna. Gute Nacht. Hare Krishna.